Zettel am C. Der Podcast über den letzten Weg mit Mike Kiwilip.
Du verlierst die Liebe deines Lebens. Von jetzt auf gleich ist alles anders. Ohne Vorwarnung kippt Hannes am 30. Mai 2014 um und ist tot. Mit gerade mal 51. Monika verliert ihren Mann, mit dem sie noch so viel machen wollte, mit dem sie ihren Lebensabend verbringen wollte. Caro verliert ihren Papa, der sie großgezogen hat. Wie gehen die beiden damit um? Wie war die Beerdigung für sie? Viele haben ja Berührungsängste, deswegen die Frage, wie sollten wir als Außenstehende mit Trauernden umgehen? Fragen, die ich klären werde mit Moni und Caro, denn die beiden sind so lieb und haben mich eingeladen in ihr Wohnzimmer, wo wir gerade sitzen. Lasst uns erstmal gucken auf die Situation, wie ihr Hannes gefunden habt. Caro, vielleicht magst du ja erzählen, wie das war.
Ja, also das, da muss ich vielleicht jetzt mal ein bisschen ausholen. Also es war ein ganz komischer Tag. Also ich weiß noch, morgens, ich hatte irgendwie frei und musste zum Arzt. Und dann bin ich zum Arzt gefahren und mein Vater war eigentlich arbeiten gewesen. Und es waren Ferien, glaube ich. Und der Bus kam irgendwie nicht. Und dann weiß ich noch, er hat mich abgeholt. Sonst hat er das nie gemacht. Und ich schrieb dann plötzlich, ja, ich kann dich auch mitnehmen, nach Hause nehmen. Und dann hat er mich hier nach Hause gebracht und ich glaube, dann hat er noch mit Mama geredet und ich habe mich vorbereitet und bin zu einer Freundin gefahren. Und das war so der letzte Moment, wo ich ihn gesehen habe. Also ich bin dann noch rausgegangen. Ich meine, die standen draußen bei dem Auto von meiner Mutter. Und dann habe ich nur noch gerufen, ja, bis heute Abend, tschüss. Und das waren so der letzte Wortwechsel mit meinem Vater. Und dann war ich bei einer Freundin in Krefeld. Meine Mutter ist dann abends dahin gekommen, um mich abzuholen, wo wir dann gemeinsam zum Tennisplatz nach Nersen gefahren sind, um den Geburtstag von einem Bekannten dann reinzufeiern.
Wo dein Papa auch schon war auf dem Tennisplatz,
genau, der,
ne?
Hatte dann nämlich, die haben vorher Tennisspiel gehabt und dann sollte halt im Anschluss dann alles vorbereitet werden und dann sollte da, ich glaube, gegrillt werden oder irgendwie so halt eine Geburtstagsparty gemacht werden. Genau, und ich bin gefahren, ich hatte ja, glaube ich, erst seit einem guten Jahr meinen Führerschein, bin dann zum Tennisplatz gefahren. Und dann stand da schon das Auto von meinem Vater auf diesem Kiesplatz und daneben war so eine Lücke. Und dann bin ich da in diese Lücke reingefahren und merkte nur so, ist irgendwie ein bisschen eng. Dann bin ich rückwärts rausgefahren und meinte zu meiner Mutter, ja, steig du schon mal aus. Ich wende quasi und fahre gegenüber. Da war ganz viel frei. Ja, dann habe ich sie rausgelassen, habe dann gewendet und habe eingeparkt. Und es ist, ich weiß nicht wieso, es ist sehr kurios einfach. Also ich habe weder in irgendeinen Rückspiegel geguckt, einen Seitenspiegel, ich bin einfach stur geradeaus gefahren. Ich habe nur irgendwie so ein ganz komisches Kreischen gehört. Im Nachhinein ist mir bewusst, es war meine Mutter, die halt geschrien hat, weil sie dann natürlich schon zu dem Auto von meinem Vater gegangen ist. Aber ich habe weder in irgendeinen Spiegel geguckt, noch, weiß nicht, irgendeine innere Macht, keine Ahnung, was wollte mich abhalten, dass ich das schon mitkriege. Und wie gesagt, dann bin ich eingeparkt, bin ausgestiegen, drehte mich um und dann standen da gefühlt der halbe Tennisplatz um das Auto von meinem Vater rum.
Das ging so schnell?
So schnell, ja. Also ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, auch sehr viel Zeit gelassen beim Einparken. Irgendwas hat mich abgehalten da. Ich habe mir ganz gemächlich, habe ich gewendet und eingeparkt. War ja noch ein bisschen Fahranfänger, ne? Und wie gesagt, ich habe nur so ein komisches Kreischen gehört und hatte in dem Moment gedacht, habe ich jetzt ein Tier überfahren oder was? Weil bin ich irgendwo drüber gefahren? Und im Nachhinein ist mir halt bewusst geworden, das war halt meine Mutter, die geschrien hat. Und dann kamen auch alle Leute halt angerannt. Und der halt Geburtstag hatte, der ist Arzt und hatte dann da schon mit der Reanimation angefangen. Und irgendwer hatte meine Mutter auch dann schon direkt mitgenommen. Also die war gar nicht mehr in dieser Menschentraube da, sondern die war dann schon auf dem Tennisplatz irgendwo auf dem Stuhl mit einer Freundin. Und mich hat dann, ich bin da hingegangen und bevor ich ganz da war, ich habe nur halt so gesehen, wie er reanimiert wird, das Hemd war aufgerissen und der Bekannte hat ihn halt versucht wiederzubeleben.
Weil dein Papa, glaube ich, vorher auf der Rückbank.
Genau, das war
lag,
nämlich so,
ne?
Die hatten ja das Tennisspiel und die waren dann duschen und dann hat er seine Tennistasche zum Auto gebracht. Ganz normal, hinten in den Kofferraum getan und man weiß es halt wirklich nicht, aber vielleicht war er kaputt, vielleicht hat er irgendwas gefühlt. Auf jeden Fall hat er sich auf die Rückbank gesessen, vielleicht um sich kurz auszuruhen und so wurde er dann halt auch gefunden, so hat meine Mutter es mir erzählt, dass er halt auf der Rückbank saß, der Kopf nach hinten gelehnt, der Mund auf und die Augen halt auch auf. Aber so gar keine Anzeichen von, wie so ein normaler Herzinfarkt ist, dass der jetzt Schmerzen gehabt hätte. Also wir haben das, glaube ich, auch im Krankenhaus gesagt, es war ein stiller Herzinfarkt, was eigentlich ganz untypisch für sein Alter und für seine also der hatte ja gar keine Vorerkrankung.
Und man muss dazu sagen, Hannes mit 51, dein Papa, der war ja ultrasportlich.
Ja, der hatte ein bisschen Bluthochdrucktabletten, ja, der hatte seinen kleinen Bierbauch, sein Bierchen hat er natürlich gern zugesagt, aber ansonsten hat er weder schlecht gegessen, noch hat der, weiß ich nicht, zu viel gesessen. Also der hat ja seine Arbeit immer ausgeglichen mit super viel Sport, Tennis, Golf, Fußball. Ja, also da war jetzt nicht, dass der großartig Vorerkrankungen hatte.
Hatte er denn die Minuten davor, also eventuell schon beim Tennisspielen, irgendwelche Anzeichen gehabt, also irgendetwas gezeigt, dass es ihm eventuell nicht gut geht, dass gleich so etwas Schlimmes passieren kann? Moni, haben dir die Bekannten vom Tennis irgendwas in die Richtung erzählen können?
Man hatte uns dann von den Bekannten vom Tennisplatz gesagt, dass er eigentlich noch weiterspielen wollte, dass er hochmotiviert gewesen ist. Aufmerksam war eigentlich nur gewesen, dass er alleine zum Duschen gegangen wäre, was er sonst nie gemacht hat, und dass man ihn nachher nicht gesehen hat. So, und das war eigentlich untypisch für ihn gewesen, weil er sonst eigentlich mit allem Mann immer duschen gewesen ist, ne? Aber ansonsten wollte er eigentlich noch ein zusätzliches Spiel machen, ne? Und das war eigentlich ungewöhnlich gewesen.
Erinnerst du dich denn noch an den Moment, wo du Hannes dann da gefunden hast?
Ja, also ich bin, wie gesagt, wie meine Tochter jetzt gerade schon gesagt hat, auf dem Tennisplatz draufgefahren, bin dann ausgestiegen. Es war die hintere linke Türe auf gewesen und ich bin halt zum Auto gegangen und habe ihn dann eben auf der Rücksitzbank gefunden. Kopf nach hinten, Augen auf, Mund auf, und habe dann in dem Moment nur geschrien, Hilfe, 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 und dann kamen halt auch alle irgendwie angerannt, ne? Und ja, dann hat man mich halt dann auch weggeführt. Irgendwie saß ich dann auf der Terrasse des Tennisplatzes und man hat ihn dann reanimiert. Ja, dann kam halt auch Krankenwagen. Ja, und dann hat's halt alles seinen Lauf genommen. So, ne?
Mhm. Habt ihr denn noch Erinnerungen? Weil ich meine, das zieht ja wahrscheinlich an einem vorbei wie in so einem verdammt schlechten Film. Weil ich meine, von jetzt auf gleich wirst du aus deinem Leben ja rausgerissen. Hast vielleicht noch die Vorahnung, will der mich jetzt veräppeln? Weil der hat ja überhaupt keine Vorgeschichte gehabt.
Ja, also es war wirklich ganz komisch. Man wusste halt einfach echt nicht, was ist jetzt los. Und ich bin da ja dann hingegangen und dann hat man mich direkt beiseite genommen. Die haben gesehen, wie ich da hingekommen bin und haben mich direkt weggezerrt von dieser Szene, damit ich das halt auch nicht weiter sehe, und haben mich zu meiner Mutter geführt. Und das war wirklich wie in einem falschen Film. Also das ist ganz komisch, aber das Präsenteste, was mir noch an dem Tag, und man weiß gar nicht, ne, warum einem dann solche Sachen, aber ich weiß noch, ich musste die ganze Autofahrt auf die Toilette. Und ich wollte ganz dringend auf dem Tennisplatz, als Erste, was ich machen wollte, war auf die Toilette gehen. Ne? Und trotz, dass da dieses Schrecklichste, was auch immer passiert ist, ich musste die ganze Zeit auf Toilette. Wirklich. Und ich wollte nur auf Toilette. Keine Ahnung, man hat es, glaube ich, verdrängt oder man hat dann versucht, irgendwas anderes Dringliches dann irgendwie erstmal abzuarbeiten. Es war wirklich wie in einem falschen Film. Man ist so ein bisschen neben sich gestanden und also wie in so einem Schnelldurchlauf. Und ich weiß nur, dann bin ich halt zu meiner Mutter geführt worden und die saß auf einem Stuhl und hat die ganze Zeit nur nein, 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 nein und nein, nein, nein gesagt. Ne? Und dann habe ich so gedacht, okay, du musst dich jetzt zusammenreißen und dann sagen, boah, das wird schon und wir schaffen das schon, irgendwas Aufbauendes sagen, wo du selbst keine Ahnung hast, ob das stimmt, ne? Ja, irgendwer hatte dann ja auch direkt den Krankenwagen gerufen. Also es ging alles super schnell und ja, man wusste einfach gar nicht, oft in der einen Minute war er noch da, plötzlich war der Rettungswagen da und dann wurde er da auch reanimiert. Ja.
Also viele haben mich im Nachhinein gefragt, ob ich nichts gemerkt habe im Vorfeld. Aber es waren keine Anzeichen im Vorfeld. Also, dass man irgendwie, dass der vorher irgendwie Tage vorher irgendwas oder den Vormittag vorher oder mit, wir haben uns mittags ja auch noch hier zu Hause getroffen. Es war kein Anzeichen. Also, er war ganz normal. Wir haben uns noch verabschiedet hier und gesagt, ja, wir treffen uns später auf dem Tennisplatz und ne, gehen dann da zum Grillen und gemeinsam. Also es war kein Anzeichen, wo man irgendwo raus erkennen oder erschließen konnte, dass irgendwas passieren hätte können. Ne?
Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen, wo du dann Hannes gefunden hast, dich auf die Terrasse gesetzt hast, ja, dann da betreut worden bist? Weißt du noch, was du für Gedanken da hattest in dem Moment?
Nee, kann ich dir nicht sagen. Also das ist wie ein Filmriss. Also wie Caroline gerade schon sagte, es war immer nur nein, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein.
Hm. Wie Wie ging es dann für euch weiter an diesem Abend? Der Notarzt kam dann ja, hat er weiter reanimiert?
Genau, ich war die ganze Zeit bei meiner Mutter halt. Die Bekannten haben mich auch nicht so dahin gelassen. Ich glaube, die wollten mir das halt ersparen, dass ich das sehe. Ja, dann haben wir meinen Bruder angerufen, den haben wir zuerst nicht erreicht. Das war für mich ganz schlimm, weil ich hatte so das Gefühl, wir müssen den erreichen und wir haben den einfach nicht erreicht. Erst sehr viel später. Dann haben wir meinen Onkel angerufen, der kam auch sofort dann zum Tennisplatz. Und ja, ich musste ja, wie gesagt, sehr dringend auf Toilette und habe mich aber nicht getraut, meine Mutter allein zu lassen. Und irgendwann, als mein Onkel, glaube ich, da war, dann hat mich eine Bekannte, ich wollte auch irgendwie nicht alleine gehen. Und dann bin ich da halt zur Toilette gegangen. Und als ich da wiederkam, dann war mein Vater im Krankenwagen und die wollten los, oder waren kurz vorm Losfahren. Und ich weiß, dann bin ich noch dahin gegangen. Und das ist wirklich so das krasseste Bild, was ich noch so im Kopf habe. In dem Moment haben die diese, wie man es in den Arztserien halt kennt, diese Elektro-Pedals benutzt, um ihn dann halt durch so einen Elektroschock halt nochmal wieder zu, also er war da gerade wieder wahrscheinlich kollabiert und da haben die den halt dann versucht halt wieder zu holen, was wohl im Laufe der Fahrt zum Krankenhaus mehrmals sogar auch noch passiert ist. Der ist wieder kollabiert. Das ist so das präsenteste Bild, was ich noch im Kopf habe und da ist wirklich so alles auf mich eingestürzt. Ich bin einfach nur umgedreht und bin weggerannt davon. Da hat mich auch eine Freundin von meiner Mutter dann aufgefangen und ja, und dann sind wir dem Krankenwagen nachgefahren.
Dann sind wir so schnell hinterhergefahren, dass der Krankenwagen angehalten hat, gesagt hat, wir sollen langsam fahren, also wir sollen ihm Zeit lassen. Also die sind dann auch alleine gefahren und wir sind dann hinterher ins Krankenhaus gefahren. Ja, und dann haben wir halt da gewartet. Dann wurde er dann aber auch von da aus ins nächste Krankenhaus verlegt.
Wie war das für euch? Erstmal das eine Krankenhaus, Ungewissheit, die Ärzte können
nicht. Ja, wir haben da einfach nur gewartet. Man bekam ja keine Auskunft und hat dann irgendwann gesagt, die verlegen ihn weiter ins Franziskushaus. Ja, und dann haben wir nur abgewartet und bis man gesagt hat, jetzt geht's weiter ins Franziskushaus und dann sind wir halt ins Franziskushaus gefahren, ne? Und da saßen wir dann halt auch. Ja, und das war alles so unwirklich, sag ich jetzt mal. Dann kam irgendwie der Seelsorger auf einmal zu uns.
Ja, aber irgendwie wollten wir, glaube ich, auch alle mit dem nicht so wirklich reden.
Uns war das gar nicht so, kam ja in dem Moment, wussten wir gar nicht damit anzufangen. Man hat das verdrängt. Was wollen wir mit einem Seelsorger so in dem Moment?
War euch denn da schon bewusst,
Nein.
wie es um Hannes steht?
Nein.
Euch hat auch keiner aufgeklärt von den Ärzten bis dorthin? Oder war schon währenddessen mal ein Arzt da und hat gesagt, hören Sie mal, das sieht sehr kritisch aus?
Also ich muss sagen, bewusst weiß ich das jetzt nicht mehr so genau, dass so, also dass ein Arzt so klare Worte gefunden hat. Also es wurde halt viel mit ihm gemacht und er war dann auch an 1000 Geräten, wirklich, er hatte, glaube ich, sein komplettes Blut wurde einmal ausgetauscht und die hatten dem halt einen Stent gesetzt und ich glaube auch einen Herzschrittmacher hatten die dem, glaube ich, oder das weiß ich nicht so genau, auf jeden Fall war der wirklich an 20 Geräten, die alle gepiepst haben, also es sah schon nicht so rosig aus, aber ich kann mich nicht genau daran erinnern, dass direkt einer auf uns zukam und uns aufgeklärt hat. Also ich weiß nur, eine Ärztin hat irgendwie, es war halt auch abends, es war irgendwie Hochbetrieb, ne, wie immer. Und der Ärztin meinte halt, das wäre ein stiller Herzinfarkt gewesen. Wie gesagt, sehr untypisch, weil sowas ja eigentlich nur wirklich sehr vorgeschädigten Menschen passiert. Aber sie konnte uns halt gar nicht sagen, also das war wirklich ein Rätsel, sie konnte nicht sagen, warum es passiert ist. Und das war so die Frage, die uns die ganze Zeit begleitet hat. Warum ist das jetzt passiert? Also es hat uns noch sehr, sehr lange begleitet. Wieso? Ne? Und da konnte uns keiner darauf Antwort geben. Ich glaube, dann wurden wir auch irgendwann nach Hause geschickt. Ne? Dann war es halt abends und dann, das, was die so zu uns gesagt haben, solange sie keinen Anruf von uns kriegen, ist alles gut. Ja, und man hat eigentlich gebetet, dass man keinen Anruf kriegt. Ja, und dann haben wir halt, ich glaube, wir haben nach den Öffnungszeiten gefragt, ne, wie wir dann besuchen können. Weil dann erstmal gesagt wurde, ja, tun halt alles.
Der lag aber auf der Intensivstation da schon,
ne? Ja, auf der Intensiv, an allen Geräten, die es gab. Wie gesagt, Blut komplett ausgetauscht.
Wie war denn der Weg für euch dahin? Also mein Papa ist ja 3 Jahre nach Hannes genau auf der gleichen Station gelandet mit einem Schlaganfall. Mhm. Wir haben ja auch 1-2 Stunden davor warten müssen. Und ich fand so diesen Gang durch diese Tür da rein, du hörst überall diese Geräte piepen und du gehst jetzt in diese künstliche Situation rein und siehst ihn da liegen. Fandet ihr das auch so befremdlich?
Also wenn ich jetzt ehrlich bin, diese Geräte verfolgen mich noch heute, weil zum Beispiel ja, wie nennt man das, diese, wo er angeschlossen war, wenn ich jetzt nebenan die Kaffeemaschine höre.
Also das waren die Medikamentengeräte, die immer gepiepst haben, wenn die leer waren und ausgetauscht werden müssen. Und die haben denselben Ton wie drüben bei meinem Onkel die Kaffeemaschine, wenn die piepst. Und das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Also für mich jetzt nicht mehr so, aber am Anfang war das wirklich ganz, ganz schlimm. Und meine Mutter trifft das heute immer noch,
ja, dieses Geräusch. Oder auch, wenn ich einen Krankenwagen höre. Dann habe ich irgendwo da oben Alarmglocken läuten, ne?
Mit welchem Gefühl seid ihr denn aus dem Krankenhaus dann an diesem Abend oder später der Nacht rausgegangen? Es wird wieder alles gut, wie dein Bruder, wie dein Sohn, wie Christian gesagt hat? Oder ist euch da im Kopf alles durchgerattert, es könnte auch ganz, ganz schlimm enden?
Nee, dieses Gefühl hatten wir jetzt nicht, dass es endet, hatten wir eigentlich, glaube ich, nicht gehabt, ne?
Also ich glaube, wir haben uns sehr an die Hoffnung geklammert. Also ich weiß, ich habe nicht sehr viel gedacht. Ich habe wirklich nur funktioniert und versucht, meine Mutter aufzufangen und dass man hat einfach funktioniert. Und ich weiß noch, jedes Mal, wenn wir halt im Auto da saßen, eigentlich bin ich gar nicht sehr religiös, aber ich habe wirklich zu allem, was es gibt, immer gebetet, dass alles gut werden wird und habe einfach nur immer gehofft, dass es halt wieder wird.
Das war ja dann in der Freitagnacht. Dann seid ihr an dem Samstagmorgen ja wahrscheinlich aufgewacht. Habt ihr die Nacht überhaupt geschlafen?
Nein, haben wir nicht. Wir sind dann auch direkt wieder morgens ins Krankenhaus gefahren, da eigentlich einen ganzen Tag geblieben. Und dann hat man uns halt irgendwie über den Tag gesagt, dass es nicht gut aussieht. Ne? Hat uns dann aufgeklärt in gewissen Sachen, wie die Sachlage aussieht. Und dass man einfach abwarten muss auch.
Genau, dass wir die Nacht übersteht quasi. Und da hat sie dann halt nochmal betont, wenn sie nichts von uns hören, dann ist alles gut. Und diese Nacht war wirklich die kritische Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ja, man ist da halt gewesen, aber ja, man konnte da halt nichts machen. Man saß, also wir waren auch gar nicht so lange da. Man saß da irgendwie und wusste nicht so wirklich mit sich anzufangen. Also nicht wie in Filmen, wo man dann da mit dem, ich fand das ganz komisch. Ich wollte da nicht mit so einem Körper, also ich muss auch sagen, es war in dem Moment nicht mehr mein Vater, weil das wirklich Erschreckende ist, also mein Vater hatte neublonde Haare schon, so meliertes Grau, ne? Man hat es immer neublond genannt. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das ist erschreckend, was ein Körper plötzlich durchmacht, aber er war von einem Schlag auf den nächsten komplett ergraut. Er war komplett grau, wirklich als wäre der in dem Moment, wo er diesen Infarkt hatte, um Jahrzehnte gealtert. Wirklich komplett grau und durch die ganzen Maschinen und die Dialyse und das alles ist sehr, sehr aufgequollen. Also er hatte ein super aufgequollenes Gesicht und also man hat ihn angeguckt und ich habe einfach gedacht, boah, das ist nicht mein Vater, wie ich in Erinnerung behalten möchte. Das ist nicht mein Papa, ne? Und ich konnte da auch dann irgendwie nicht sitzen und dann da irgendwie ihm was vorlesen oder so. Also es war ganz surreal und man konnte da irgendwie nicht so lange bleiben. Also es hört sich fies an, aber ja, man hat diesen Maschinen zugehört und hat die ganze Zeit Angst gehabt, dass irgendeine Maschine plötzlich irgendeinen Signalton von sich gibt oder so.
Bei mir war immer so der Gedanke oder immer wieder, für mich ist er auf dem Tennisplatz schon gestorben. Also da war für mich schon irgendwo, ja, der Tod gewesen.
Meine Oma hat gesagt, es wäre besser gewesen, er wäre direkt an dem Freitag gestorben und hätte nicht noch, er hat ja nur körperlich gelitten, ist ja nie wieder aufgewacht. Ne? Er war ja in künstliches Koma versetzt worden und ist nie wieder wach gewesen und da war auch nichts mehr. Ne? Und meine Oma meinte so, es wäre eigentlich besser gewesen, er wäre direkt an dem Freitag an dem Infarkt gestorben und die hätten den nicht 20 Mal reanimiert und er wäre da noch eine Hülle gewesen, weil so hatte man Hoffnung und hat irgendwie daran geklammert und dieses Wochenende wirklich, das war das schlimmste Wochenende in meinem Leben. Also ich hab mich an diesem Wochenende, das war im Sommer, ich habe einen Pulli getragen, ich habe 5 Kilo in diesem Wochenende, ich habe mich nur von Toast mit Nutella ernährt, mehr konnte ich gar nicht essen und das wirklich, man war einfach so neben der Spur und wusste, hat funktioniert und meine Oma hat wirklich recht, also ich glaube, wäre er an dem Tag gestorben, dann hätte man nicht diese Hoffnung gehabt. Das ist das Schlimmste, man baut wirklich Hoffnung auf, mein Bruder macht Pläne und denkt, boah, ja, dann machen wir das und jenes und dann wird sie halt so zerstört und das wäre, selbst wenn er überlebt hätte, und das hat uns die Ärztin auch nachher gesagt, weil wir wissen ja nicht, wie lange er da gelegen hat. Also es konnte sich niemand vom Tennisplatz erinnern, wann er weg war. Und es war eine Party im Gange. Man hat vorbereitet. Man hat natürlich nicht drauf geachtet, wie lange er weg ist. Ne? Und er war wirklich muss schon länger weg gewesen sein und er hatte wirklich lange Sauerstoffmangel. Und dieser Sauerstoffmangel hat sein Gehirn zutiefst geschädigt und wäre er daran nicht gestorben, also erst durch diesen Sauerstoffmangel ist sein Gehirn angeschwollen, die dadurch Multiorganversagen. Und wäre das nicht gewesen, er wäre zutiefst behindert gewesen. Er wäre nicht mehr der Mensch gewesen, der er vorher gewesen wäre, und das wäre er auch nie wieder geworden. Und wir hätten quasi einen Pflegefall unser Leben lang gehabt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, besser er ist gestorben als so. Also ich habe schon in meiner Ausbildung mehrere Fälle getroffen, wo ich gesagt habe, ich bin so froh, dass er gestorben ist. Weil das will man nicht. Man kann als Familie nicht abschließen, wenn du da diesen Pflegefall hast. Man hat immer die Hoffnung, dass vielleicht irgendwas, ja, irgendein Wundermittel gibt, das den wieder da zum Leben erweckt. Und das wäre nicht passiert.
Dann kam ja diese kritische Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ich glaube, dein Papa und Hannes, dein Mann ist ja 8.50 Uhr, so ist, glaube ich, die richtige Zeit, die ich in Erinnerung hatte, ne?
Genau, die haben dann morgens angerufen. 8.50 Uhr ist er verstorben, ne? Und das, ich glaube, ich war im Bad oder so und dann hat man mir nur gesagt, ja, das Krankenhaus angerufen. Und das ist eigentlich so der Moment, in dem mir das Herz in die Hose gerutscht ist, weil ich wusste, ein Anruf ist nicht.
Sind wir dahin gefahren und das Doofe war noch, man ist durch Neuwerk gefahren und da war auch noch Schützenfest gewesen und man kam nicht durch und dann stand man da irgendwo im Stau und ja, man hatte das Gefühl, im Grunde genommen, wäre sie noch 10 Minuten eher da gewesen, hätte sie ihn vielleicht noch lebend erwischt, ne, sozusagen.
Aber der war schon tot. Die haben uns angerufen, da war er schon tot gewesen. Also die haben nicht angerufen und er ist im kritischen Zustand, sondern die haben angerufen, da war er schon tot.
Wie lief das dann im Krankenhaus ab? Seid ihr noch auf die Intensivstation gegangen? Ja, wurdet ihr noch zu ihm gelassen?
Doch, also er lag noch genau in dem Zimmer. Also ich weiß noch, wir sind da dann, ich habe das Gefühl gehabt, das war wie bei Harry Potter, so ellenlange Gänge und die hörten nicht auf. Ich glaube, meine Oma war dabei, mein Onkel war dabei und man ist einfach, Dorothee, meine Tante war noch dabei und man ist einfach nur gerannt und kam da an mir und dann hat uns die Ärztin, glaube ich, in Empfang genommen und uns die Nachricht mitgeteilt und uns in diesen Raum geführt. Und ich weiß noch, meine Mutter ist im Türrahmen zusammengebrochen. Die konnte den Raum nicht betreten, die hat ihn einfach gesehen und ist im Türrahmen zusammengebrochen, laut geschrien, nein, 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 also dasselbe wie auf dem Tennisplatz. Und mein Bruder und ich haben sie dann rausgeführt und dann in diesen Raum, wo die Seelsorge ist, durften wir dann rein. Und haben wir sie erstmal versucht zu beruhigen. Und mein Bruder ist dann, glaube ich, mit ihr da geblieben. Ich weiß dann gar nicht, wer dann wie drin war. Ich weiß nur, dass ich dann nochmal in den Raum wollte, um das irgendwie zu sehen. Ja, und ich bin in den Raum gegangen. Meine Tante saß heulend an seiner Seite und wirklich hat da neben ihm gekniet und nur geheult und ich guckte da nur an und es war ganz, ganz kurios, was man sich dann so einbildet, aber ich habe den so angeguckt und dachte so, der atmet doch noch, also ich habe mir das wirklich eingebildet, ne, und bin noch erschrocken zur Ärztin gerannt und habe die wirklich gefragt, sind Sie sicher, ob der tot ist, ne, also ich wollte es in dem Moment nicht so wahrhaben, ja, und dann hat sie mir das halt nochmal bestätigt und wie gesagt, meiner Mutter ging es dann gar nicht gut und dann sind wir auch nicht lange geblieben. Uns wurde dann gesagt, er wird quasi unten in die Leichenhalle gebracht jetzt und da könnte man ihn dann noch besuchen. Und ich habe mich gar nicht so richtig verabschiedet. Ich bin dann, glaube ich, nur in den Raum gegangen und ich habe irgendwie, glaube ich, Tschüss, Papa gesagt. Und das war es dann auch. Und dann sind wir halt nach Hause gefahren. Ja, und das war halt, wie gesagt, an dem Sonntag, an dem 1.6. Dann saß man zu Hause erstmal so bedröppelt und wusste nicht so ganz, was ist jetzt los. Ich wusste nur, ich wollte, also man hat uns ja gesagt, man dürfte nachher nochmal dahin, um ihn in der Leichenhalle nochmal zu sehen und zu verabschieden. Und ich wusste, ich würde da gerne nochmal hin, weil ich irgendwie mich nicht richtig verabschieden konnte. Und das wollten wir irgendwie mittags machen. Und ich glaube, vorher waren wir halt zu Hause und ich habe die Aufgabe übernommen, die Leute anzurufen. Und wie gesagt, dann habe ich halt angerufen und dann wollten wir, wie gesagt, mittags dann dahin und ich hatte auch den Geschäftspartner von meinem Vater angerufen und wie gesagt, mehreren Leuten und hatte denen auch die Information gegeben, dass man da zu der Leichenhalle hin kann. Und ich weiß noch, wir sind dann da hingefahren ins Krankenhaus, und dann kam uns schon der Geschäftspartner meines Vaters und seine Frau entgegen, die wären gerade da gewesen, ein Pflegemitarbeiter hatte die runtergebracht und die haben sich verabschiedet und haben uns ihr Beileid ausgesprochen. Genau, und ja, dann wollte ich mit meinem Bruder da rein und habe angesprochen. Und ja, dann hieß es, nee, wir haben keinen Mitarbeiter, wir können sie jetzt nicht runterbringen.
Und dann standet ihr da.
Genau, wir standen da und mein Bruder dann so, ja, aber wir sind seine Kinder. Also da waren ja gerade auch Leute. Ja, aber das hätte man doch irgendwie absprechen müssen, dann hätten sie sich zu mehreren treffen müssen und dann hätte man zu mehreren runtergegangen. Wir haben jetzt hier nicht genügend Personal, weil es muss ja immer einer vom Personal runtergehen und da dann quasi dumm rumstehen, während man da steht und das könnten sie gerade nicht der Übrigen. Ja, und dann standen wir da und dann, ja, wir sind doch die Kinder, wir können doch uns, also sie können uns doch jetzt nicht sagen, was wir nicht dahin dürfen. Ja, dann meinte er nur so, im Nachhinein hat er vielleicht auch recht gehabt, ne, aber meinte so, ja, sie wollen ihren Vater auch so vielleicht nicht mehr sehen. Also durch die ganzen Maschinen war er eh schon so aufgedunsen und du weißt ja besser, was der Tod mit einem Menschen macht. Meinte dann so, behalten sie ihn lieber so in Erinnerung, wie sie ihn haben und das wollen sie nicht mehr sehen. Ja, und dann stand man da, durfte nicht dahin und ist wieder zurückgefahren. Und das heißt, ich habe quasi nie so wirklich mich verabschiedet, sondern ja, nur dieser kurze Moment im Krankenhaus und das war es eigentlich.
War euch da klar, dass ihr gegebenenfalls mit einem Bestatter zusammenarbeiten könnt, der euch den Papa nochmal herrichtet, dass ihr ihn nochmal in einem Verabschiedungsraum seht?
Ja, das wurde gesagt, es wurde ja gesagt dann, dass der quasi vom Bestatter abgeholt wird und alles und dann bestand, glaube ich, die Möglichkeit, dass er da irgendwie aufgebahrt wird nochmal.
Mhm, genau.
Nur, ich weiß gar nicht, von wem, es wurde halt irgendwie gesagt, dass man das vielleicht nicht mehr so sehen möchte, weil je weiter er fortschreitet, desto schlimmer sieht es vielleicht aus.
Hängt das mit den Medikamenten zusammen.
Genau, dann, ja. Und ich glaube, für uns bestand dann auch nie die Option, weil ich habe dann gedacht, okay, die Chance ist jetzt vertan und dann muss ich ihn auch da nicht nochmal irgendwo aufgebahrt sehen und ja, nee, dann hat man da irgendwie auch nicht mehr drüber nachgedacht.
Wie lief denn das organisatorisch ab? Weil ich meine, irgendwer aus der Familie muss ja beim Bestatter anrufen.
Mein Vater hat das gemacht. Der hat sich darum gekümmert.
Weil wahrscheinlich, du warst ja vollkommen zusammengebrochen, sagte Caro, weil du wahrscheinlich auch überhaupt keinen Kopf für die Situation hattest, oder?
Weil mir in dem Moment auch gar nicht klar war, wen rufst du jetzt an? Ne? Und er sagte direkt, ich kenne den und den und den rufen wir dann an. Ne?
Hattet ihr vorher schon mal, also du und Hannes, hattet ihr vorher schon mal drüber gesprochen, was ihr möchtet, wie ihr beigesetzt werden wollt?
Nein. Also so eigentlich noch nie. Ne? Ich wusste nur, dass Hannes nie irgendwie eine große Pflege vom Grab haben wollte. Ne?
Und dann war dann relativ schnell klar, er schaut ihn ein.
Genau.
Wie habt ihr die nächsten Stunden, Tage, es gab ja dann auch ein Beratungsgespräch mit dem Bestatter, da war der wahrscheinlich auch dabei, ne?
Genau, also wie gesagt, also meine Mutter wusste auch, also die war dann sehr fertig, ich weiß noch, die hat die ganze Zeit im Bett gelegen und ich wusste nicht so wirklich, was man jetzt zu tun hat und wie gesagt, mein Opa hat das dann gemacht und dann kam der Pfarrer und der Bestatter direkt am nächsten Tag. Und
zu euch nach Hause?
Genau, die kamen zu uns nach Hause. Es war leider dann mein Geburtstag.
Der Montag dann, nachdem
mein
Papa verstorben
ist. Genau, der 2. Juni, mein 19. Geburtstag war das und dann, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge die kamen, saßen wir draußen auf der Terrasse mit denen draußen und haben die Beerdigungsdetails geklärt. Also wir haben so ein bisschen geklärt, der Pfarrer wollte dann so wissen, wollte so ein bisschen was Persönliches wissen, um natürlich die Bestattung ein bisschen persönlicher gestaltet, wollte ein paar Sachen wissen. Da hat man auch so ein bisschen in positiven Erinnerungen geschwelgt. Und durften wir irgendwie Lieder aussuchen. Wir haben ein ganz, ganz, ganz berührendes Lied.
Herbert Grönemeyer,
genau, Mensch. Herbert Grönemeyer, genau. Ja.
Das war das Lied, da bin auch ich in der Kirche vollkommen weggeflossen. Ja, genau. Vollkommen weggeflossen. Wenn bei uns Familien zum Beratungsgespräch kommen, dann sagen die meistens immer, das ist so surreal, dass wir jetzt hier sitzen und die Bestattung, den Abschied von unserem Angehörigen, von unserem Geliebten planen.
Eigentlich war es mit dem Pfarrer ganz entspannt gewesen, meine ich. Ne? Weil wir da auch viele Dinge besprochen haben, wie war Hannes gewesen, was hat er gemocht oder nicht gemocht. Und wir haben halt auch darüber erzählt, dass der nicht der Handymann gewesen ist und so viele Dinge halt überlegt haben, was kann man in der Rede reinbringen oder was für ein Lied kann man reinbringen. Das war irgendwie ganz
Also, das war sehr schön.
Das war sehr schön gewesen. Da waren auch halt auch alle Brüder und Schwestern hier gewesen. Das war ganz entspannt.
Ich finde ja auch, man hat in dem Moment einfach aus dem Bauch hinaus gehandelt, ja, und hat das entschieden in dem Moment in so einer Ausnahmesituation, nicht tausendmal überlegt, sondern hat wirklich aus dem Bauch heraus entschieden, was man am besten. Und die Endentscheidungen, die haben nicht die Brüder, das waren mein Bruder, meine Mutter und ich. Genau. Wir haben die Entscheidungen getroffen. Wir sind wirklich dann ja auch bei dem Bestatter gewesen und haben uns die Gräber angeschaut. Ich durfte mir dann als Familienmitglied quasi aussuchen, wie das, also ich habe mir den Grabstein ausgesucht, ich habe mir ausgesucht, dass, wie die Schrift aussieht, ich habe mir die Grableuchte ausgesucht und ich wollte gerne so eine Seerose auf dem Grab haben, weil mein Vater so gerne Seerosen gemocht hat.
Er hat auch einen Teich im Garten mit den Fröschen, ne? Genau. Das weiß ich noch aus der Trauerfeier.
Und es gab es aber nicht und dann gab es aber so ein Blatt mit so einer Rose drauf und das habe ich darauf bestanden, dass das neben seinem Namen auch auf dem Grab drauf ist und wir haben das halt wirklich alles entschieden und ich habe das aus dem Bauch heraus entschieden und das entschieden, was ich in dem Moment das Beste fand. Also es war schon relativ schnell, also in derselben Woche, wo er quasi gestorben ist und man die Details geklärt hat, dann auch schon direkt die Beerdigung zu machen, war ein bisschen schnell, wobei es hört sich hart an, aber man hat es dann auch irgendwie hinter sich. Man konnte danach weitermachen. Man hat nicht 3 Wochen auf eine Beerdigung gewartet und hätte in irgendeiner Blase gelebt. Also man hat das schon abgearbeitet, aber vielleicht war es, wer weiß,
wofür es schon in einer Blase gelebt.
Ja, das natürlich, ja, danach immer noch.
Wenn ihr jetzt im Nachhinein auf dieses Gespräch, auf die ganzen Planungen rund um die Bestattung zurückblickt, hättet ihr euch vorher ein bisschen mehr Input gewünscht für euch, also selbst, dass ihr mal in der Familie drüber geredet habt vorher, was möchte Hannes? Oder war das so okay, dass ihr alles entscheiden konntet, in dem Moment unvorbereitet?
Das ist zweigeteilt. In dem Moment haben wir es entschieden, weil es ja nicht anders ging. Aber im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich mir schon gewünscht, man hätte im Vorfeld mal darüber geredet. Ne? Weil manchmal denkt man ja, hast du das alles so richtig gemacht? Ist es so, wie es gewünscht gewesen ist? Ne? Aber das weiß man ja eben nicht. Ne? Man hat es eben einfach so gemacht, wie du es eben so für richtig gehalten hast.
Aus deiner jetzigen Perspektive, ist alles so richtig gelaufen, dass du damit, ja, kann man sagen, zufrieden bist? Oder sagst du, Mensch, da hätte ich doch lieber anders entscheiden sollen?
Nein, im Endeffekt ist alles richtig, weil Hannes war ein Mensch, der hier in Nersen gelebt hat, hat für Nersen gelebt, in Nersen selber gelebt, die Dinge hier in Nersen gemacht und ist auch in Nersen bestattet worden. Ist alles gut, klar. Gibt es das eine oder andere, was man vielleicht anders hätte machen können, aber im Endeffekt ist es so, wie es ist, in Ordnung.
Nee, also ich bin da eigentlich nicht so zweigeteilt. Ich finde einfach, man hat wirklich das gemacht, wie man es in dem Moment wirklich für richtig gehalten hat. Und wir haben schon immer daran, also klar, meine Eltern haben nicht darüber gesprochen, dass vielleicht als Ehepartner auch nochmal ein anderer Gedanke, dass man da ja sich vielleicht bespricht im Falle des Falles. Aber wir haben schon während der ganzen Gespräche immer überlegt, was würde mein Papa toll finden? Und wir haben gesagt, die Trauerfeier in der Kirche, die soll für jeden offen sein, weil mein Vater, wie gesagt, hier in Nersen gelebt hat und der ist eigentlich zum Bäcker gegangen, um Brötchen zu holen, kam nach einer Stunde nicht wieder, weil er auf dem Weg von 3 Minuten 20 Leuten begegnet ist und mit denen gequatscht hat. Und dementsprechend wollten wir diese Trauerfeier für jeden offen machen. Und kann mich da auch noch dran erinnern, die Kirche war bis draußen hin standen die Leute. Die war so rappelvoll, die Leute haben jeden Platz belegt und dann haben sie noch gestanden im Gang, die Türe rausgestanden. Also so viele Menschen hat mein Vater berührt. Und das war wirklich schön zu sehen, dass so viele einfach ihn gekannt haben und sich von ihm verabschieden wollten. Und was wir dann halt gesagt haben, wir wollten keine Einladungskarten machen. Wie gesagt, wir haben eine Zeitungsannonce gemacht, für jeden offen, wo wir dann halt reingeschrieben haben, dass die Beerdigung im Familienkreis nur stattfindet. Weil das war uns wichtig, weil mein Vater sehr familiär war. Und man muss halt sagen, die Familie ist halt riesig. Ne? Allein schon mit der Familie haben wir jetzt über 20 Leute gemacht und dann auch irgendwelche anderen Leute. Hat gar nicht gepasst. Wir haben schon immer überlegt, was würde er wollen. Und danach haben wir hier dann auch keinen typischen Leichenschmaus oder so gehalten. Die ganzen Brüder waren ja auch da und wir haben gegrillt. Und das war schon in Papas Gedenken. Wir haben gegrillt und mein Vater war ein lebensfroher Mensch und kein miesepetriger Mensch und er hätte nicht gewollt, dass wir hier irgendwie in, weiß ich nicht, Anzug und schickem Kleid sitzen und, weiß ich nicht, irgendeinen Leichen-Kaffeekuchen-Schmaus machen, sondern haben dann wirklich eine Grillwurst auf den Grill gelegt und nett beisammen gesessen. Und ich muss sagen, nach der Beerdigung, der ist mir sogar sehr schön in Erinnerung, weil man hat wirklich beisammengesessen, man hat sogar gelacht und man hat sich Geschichten erzählt. Das, muss ich auch sagen, war das einzige Mal seitdem, dass man so wirklich auch mit den Brüdern von meinem Vater viel darüber erzählt haben. Macht mich im Nachhinein sehr traurig, ich hätte das gerne anders, aber seitdem hat man nicht mehr so Gespräche mit denen gehabt. Also die trauen natürlich auf ihre Weise und können da vielleicht auch nicht so drüber reden. Ich würde mir immer gerne wünschen, ich habe es auch, glaube ich, schon mehrmals angesprochen, dass die mir einfach Geschichten von ihm erzählen, weil ich es so gerne höre, aber die können das nicht so. Und das war halt an dem Abend anders und es war für eine Beerdigung natürlich ein sehr schöner Abend und ja, war auch super gutes Wetter. Und was natürlich ein Zeichen von meinem Papa ist, wir hatten auch dann eine Seerose im Garten und im Teich. Und die Jahre danach, bis der Teich jetzt weggekommen ist, hatten wir immer an seinem Todestag eine Seerose im Teich.
Die von selbst aufgegangen ist, oder?
Ja, also mein Vater hat ja jahrelang versucht, eine Seerose im Teich zum Blühen zu kriegen. Und eigentlich ist es nicht so ganz, es ist halt sehr schwierig, weil unser Teich nicht sehr tief war. Der hatte nicht die richtige Tiefe für Seerosen. Und deshalb hat er es nie hingekriegt. Also wenn, dann waren es mal so mickrige Exemplare oder also meistens hat nie irgendwas geblüht. Und seitdem, also wir hatten immer diese Seerose drin, die hat aber nie geblüht, wie gesagt. Und danach hat die wirklich jedes Jahr zum Todestag geblüht.
Glaubt ihr daran, dass Hannes euch weiter von oben begleitet im Leben?
Ja, glaube ich, felsenfest, dass er uns begleitet.
Ich würde noch mal eben kurz gerne auf eine Entscheidung zurückkommen. Die fand ich nämlich damals schon so stark. Und ihr könnt euch vorstellen, der ein oder andere hat gesagt, naja, warum dürfen wir denn jetzt nicht mit auf den Friedhof gehen? Ich finde aber, das ist einer der intimsten Momente, wenn du deinen Angehörigen zu Grabe trägst. Und umso stärker finde ich es, dass ihr für euch gesagt habt, hey, wir machen das im Familienkreis. Wann war für euch klar, wir machen das nur für uns. Wir wollen diesen klassischen Trauerzug mit Hunderten von Leuten hinter uns, die uns alle auf gut Deutsch angaffen, wenn wir vor dem Grab stehen und Abschied nehmen, den wollen wir nicht haben.
Für mich war ganz klar, Hannes war ein Mensch, der ganz viele Leute kannte. Und da hatten wir uns die Frage gestellt, wie machen wir das? So, eigentlich war Hannes kein Mensch, der jetzt in die Kirche wollte, aber wir mussten ja irgendeine Räumlichkeit finden, wo auch alle Leute rein konnten. Also haben wir doch die Kirche gewählt. So, und dann habe ich aber für mich entschieden, so, Hannes bekommt seine Kirche mit all den Leuten, die gerne kommen wollten, aber der Friedhof ist mein Teil und da verabschiede ich mich und seine Familie mit ihm. Und das war mir wichtig, dass nur wir als Familie dann da sind.
Ich glaube, es war auch so ein bisschen das Problem, dass man überlegt hat, also wir haben schon überlegt, machen wir jetzt Einladungskarten, also das wurde uns ja auch alles vorgestellt, was man alles machen kann.
Das ist eine Option vorgegeben, genau. Was kannst du machen oder was möchtest du machen.
Ja. Es ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil man kann ja nicht unendlich viele Leute auf den Friedhof einladen und mein Vater hat ja wie gesagt sehr, sehr viele Menschen einfach gekannt und uns war, glaube ich, die Entscheidung zuwider, zu sagen, den laden wir ein, den nicht. Also wir wollten nicht diese Entscheidung treffen, zu sagen, nur diesen bestimmten Kreis, den schicken wir Einladungskarten und der Rest nicht. Und da haben wir irgendwie gedacht, nachher vergisst man irgendwen, der fühlt sich auf den Schlips getreten. Und um das alles zu umgehen, weil wir irgendwie dachten, das ist irgendwie schwierig und man möchte da auch niemanden irgendwie ausschließen, haben wir gesagt, wir machen eine Zeitungsannonce, wo das drinsteht und dass wir öffentlich einladen für die Trauerfeier in der Kirche, dass da jeder kommen kann und wer möchte Abschied nehmen kann, ins Kondolenzbuch reinschreiben kann und dass dann aber die Bestattung nur im engsten Familienkreis ist, besonders weil wir auch wussten, der engste Familienkreis beträgt halt immer noch 20 Leute und da dann noch irgendwem Fremdes und wie gesagt, wir wollten einfach nicht die Auswahl treffen, zu sagen, der darf mit, der nicht.
Ich wollte auch nicht am Grab stehen und 200 Leuten die Hand reichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hätte ich auch nicht geschafft, sagen wir mal so. Ne?
Hat euch denn dieser Anblick, ich meine, ich saß ja auch in der Kirche und Dutzende Leute ist untertrieben, es waren ja Hunderte, die da waren, was ich auch gerade schon beschrieben, Caro, die vor der Kirche standen. Hat euch das ein bisschen was gegeben? Hat euch das stolz gemacht, dass ihr wusstet, hey, so viele Menschen sind gerade für meinen Mann, für meinen Papa da?
Ich glaube, du hast das gar nicht so mitgekriegt.
Ich glaube, ich habe keinen gesehen.
Also meine Mutter, wir saßen ja ganz vorne und ich weiß noch, als Punkt um die Musik anfing, zum dass es zu Ende ist, ist meine Mutter aufgesprungen und hat gesagt, ich muss hier raus, ne, weil die wollte halt keinem begegnen und die wollte auch nicht die Hände schütteln, ne? Und ich weiß noch, mein Bruder und ich haben sie, glaube ich, zwischen uns genommen und haben sie dann nur schnurstracks rausbegleitet und sie hat, glaube ich, nichts gesehen. Also ich habe die Leute schon gesehen. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schade. Ich wäre gerne da geblieben, um mit ein paar Leuten zu reden, weil ich hatte ja ein bisschen negative Erfahrungen in der Schule gemacht, als ich meinen Mitschülern das erzählt habe. Ich hatte vereinzelt ein paar Freunde sogar da sitzen, die an dem Tag quasi Schule geschwänzt haben und dann da saßen. Und ich wäre gerne zu denen gegangen, um mich zu bedanken, dass die da sind, weil die waren dann auch nachher nicht auf der Feier nach der Beerdigung eingeladen. Da hatten wir auch nur den engsten Kreis, die Familie. Ich wäre gern da hingegangen, aber in dem Moment war es mir halt einfach wichtiger, meine Mutter da heil rauszubringen, weil man halt einfach, ich war halt die ganze Zeit so, ich muss meine Mutter beschützen. Das war immer so mein Gedanke, ich muss jetzt für sie da sein, ich muss sie irgendwie aufrechthalten, ich muss jetzt ihre Stütze sein, ne? Und habe dann einfach gedacht, ich muss sie jetzt hier rausbringen. Sie ist kurz vor einem Nervenzusammenbruch und sie möchte da keinen See und dann haben wir sie halt ganz schnell rausgebracht.
Dann seid ihr zum Friedhof gegangen und dann habt ihr ja die Asche von Hannes zu Grabe getragen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich kann mit so einer Asche nichts anfangen, weil der Mensch nicht mehr da ist. Der liegt ja physisch nicht mehr da, es sind nur seine Überreste. Wie seht ihr das? War der trotzdem noch für euch da? Ist er heute noch da, wenn ihr zum Friedhof hingeht und ihn an seinem Grab besucht?
Also das hatten wir nie. Also es ist weder der Gedanke, also ich finde, glaube ich, den Gedanken erschreckender. Man hat da jetzt einen Sarg und mein Vater wird da von irgendwelchen Käfern angeknabbert. Den finde ich irgendwie ein bisschen ekliger. Also es war nicht so dieses Gefühl, ja, der ist jetzt nicht mehr da, nur weil das jetzt nur noch Asche ist. Es sind da seine Überreste, aber man hat da jetzt nicht diesen sentimentalen Wert an diesen Überresten. Also man hat sich eine schöne Urne ausgesucht, das dann reingesetzt. Aber wir hatten nie diesen Bezug zum Friedhof, dass ich jetzt sagen würde, wenn ich traurig bin, ich gehe zum Friedhof und setze mich vor sein Grab und fange an zu heulen. Also das war nie so und ich glaube meine Mutter auch nicht. Das ist für uns eher so eine Pflicht, die man machen muss. Deshalb haben wir uns ja auch aus rationalen Gründen für ein Urnengrab entschieden als für ein normales Grab, weil ein normales Grab größer ist und man es einfach pflegen muss. Und mein Vater das Grab seines Vaters immer pflegen musste alleine und immer gesagt hat, oh, das ist so viel Arbeit. Und diese Arbeit wollten wir nicht, deshalb haben wir uns für ein Urnengrab entschieden. Aus rationalen Gründen und es ist halt einfach eine Pflicht, man tut das und ich finde es irgendwie schön, dass da irgendwas ist, was an ihn erinnert, wo sein Name draufsteht, das finde ich schon besser als irgendwas Anonymes, das fände ich glaube ich nicht gut. Wirklich, wo ich meinem Vater am nächsten bin, ist hier, also im Haus, genau, im Garten, ja,
hier im Garten.
Der Garten war sein Baby und hier habe ich positive Erinnerungen, hier sehe ich ihn im Garten, hier sehe ich ihn lachen, hier waren so viele Familienfeiern. Das Haus hat er mit seinen eigenen Händen gebaut, das ist mein Zuhause und hier bin ich ihm näher als auf irgendeinem Friedhof, wo irgendein Stück Urne drin ist mit Asche. Also das hat für mich keinen sentimentalen Wert, das ist einfach nur seine sterblichen Überreste, aber es ist ja nicht mehr mein Vater.
Also ich bin ihm hier am nächsten.
Als er damals eingeäschert worden ist, wolltet ihr den Termin wissen? Es gibt ja viele Familien, die mitgehen, diesen letzten Weg. Oder habt ihr gesagt, nee, wir wollen damit nichts zu tun haben, auf der Beisetzung die Urne und das reicht uns soweit?
Du hattest gar keine Zeit, irgendwie über diese Dinge nachzudenken, weil die waren so, ja, heute das, morgen das.
Im Schnelldurchlauf.
Ja, und dann war schon alles vorbei.
Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob die Option uns gesagt worden ist. Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Aber ich kann, genau, wir können uns auch gar nicht mehr erinnern, weil das sind so Dinge, die hast du abgearbeitet, ganz flott. Ne? Deswegen denke ich manchmal, vielleicht hätte man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Deswegen. Ne?
Wie ging es denn dann weiter? Ihr habt ja schon gesagt, du hast ja gesagt, so dieser Kontakt, diese Beileidsbekundungen, die wolltest du nicht. Hast du allgemein mit dem Ausdruck mein Beileid? Also ich persönlich habe ein Riesenproblem damit. Ich sage immer, ey, ihr seid so eine tolle Familie, wir sind für euch da, ich wünsche euch ganz viel Kraft, wenn was ist. Wenn ihr meine Handynummer noch nicht habt, dann gebe ich euch die. Aber in den meisten Fällen haben die Leute die ja. Ich habe immer so ein Problem, so dieses mein Beileid, das bürdet so etwas Biederes auf. Ja,
also ich hatte am Anfang schon für mich selber Schwierigkeiten, wenn ich mal irgendwie hier ins Dorf gegangen bin, dass mich irgendjemand angesprochen hat und mir irgendwie sein Beileid aussprechen wollte. Also da hatte ich schon ein Problem mit. Ne? Im Nachhinein muss ich sagen, es haben mich ganz, ganz viele Freunde, Bekannte angerufen, auch angesprochen und einfach gesagt, hör mal, wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da oder einfach nur mit mir gesprochen. Also so viel ja, kann man gar nicht sagen, so viel Zuspruch, wie man bekommen hat.
Gab es denn für dich in der Zeit etwas, was dir besonders gut getan hat? Also wenn zum Beispiel, dass das Leute hören, die im engeren Familienkreis, Bekanntenkreis wissen, ey, da ist jemand aus der Familie gerade verstorben. Wie gehe ich jetzt mit den Hinterbliebenen, mit den Angehörigen um? Was hat dir da in dieser Situation gut getan? Was kann man vielleicht anderen Leuten mit auf den Weg geben? Weil viele haben ja Berührungsängste. Wie gehe ich mit Angehörigen um? Meide ich die? Gehe ich auf die zu? Nehme die einfach in den Arm? Rede ich mit denen?
Also es haben viele mit mir geredet. Ne? Viele haben uns angerufen, haben auch hier geklingelt, mal sind hier reingekommen und haben mit uns gesprochen, haben mit uns einen Kaffee getrunken. Also wir haben viel Kontakt mit vielen Personen auch gehabt. Das hat eigentlich gut getan, dieses miteinander reden, über Hannes gesprochen. Klar, hat man auch zusammen geweint, ne? Aber einfach auch, dass die Leute von sich aus gekommen sind, ne? Weil ich denke, so wären wir eigentlich gar nicht von uns aus jetzt zu den Leuten gegangen, aber die sind einfach hier hingekommen, ne? Von selber auch. Und das hat einfach gut getan.
Ich glaube, das wichtigste Stichwort ist Kommunikation. Also jeder geht ja damit anders um und es ist einfach wichtig, dass man muss da auch keine Angst haben. Man geht einfach als Außenstehender zu dem Betroffenen hin und fragt ihn einfach ganz direkt, hör mal, was brauchst du? Und derjenige wird es dann schon sagen. Entweder derjenige sagt, boah, lass mich in Ruhe, ich muss für mich sein, oder der sagt, sei einfach nur bei mir oder red mit mir. Mir hat sehr geholfen, ich mochte gerne in Erinnerung schwelgen. Also ich fand es schön, einfach mit den Leuten, nicht über das Ereignis. Also das hat meine Mutter viel getan, das muss ich sagen, fand ich schlimm. Also immer und immer und immer und immer wieder dieses, was passiert ist, wiederholen, das fand ich schrecklich. Aber einfach in Erinnerung schwelgen und über ihn reden, einfach, dass er da ist und dass, wie meine Mutter schon sagte, dass einfach die Leute auf einen zugekommen sind und da waren. Und selbst wenn man über irgendwas ganz anderes geredet hat, diese Präsenz war gut. Aber wenn man sich da unsicher ist und nicht weiß, wie soll man auf einen Betroffenen hingehen, einfach fragen. Derjenige wird es halt schon sagen.
Mhm. Du hast ja dann oft über das Ereignis an sich gesprochen. Ich persönlich habe das bei meiner Oma auch gemacht, weil ich finde, das hilft, das Ganze zu begreifen. Auch wenn du gerade selbst merkst, du erzählst es gerade zum 100. Mal, weil es hilft ja, das Ganze zu realisieren, oder?
Das ist es. Ne? Wenn man, also, ne, es kamen natürlich auch viele, ja, was ist denn passiert, wie ist es passiert? Und ja, dann erzählst du es natürlich auch, ne? Und immer wieder, ne? Kommt das dann, was an dem Tag passiert ist, wie der Tag abgelaufen ist und so. Ne? Das wollten die Leute natürlich alles genau auch wissen, ne? Was genau geschehen ist. Ne?
Ja, alle wollten das Warum wissen. Da hatten wir nie eine Antwort.
Die meisten haben dann gesagt, ja, hast du nichts gemerkt oder ist nicht vorher was passiert oder hast du vorher nichts gemerkt? Aber wir haben nichts gemerkt. Man überlegt ja dann auch so in kleinste Details, hast du irgendwas übersehen oder so, ne? Aber es ist einfach nichts, was man übersehen hat. Ne?
Gibt es aus eurer Perspektive, einmal als Betroffene, aber auch vielleicht als diejenigen, die vielleicht auch schon mit anderen umgegangen sind, wo auch Angehörige verstorben sind, gibt es etwas, was man als Außenstehender, als Freund falsch machen kann, wo man vielleicht dann kontraproduktiv ist? Und wenn es auch nur das ist, dass man die Leute meidet, dass man sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll, deswegen ziehe ich mich zurück. Ist es vielleicht das, was man falsch machen kann?
Also ich glaube, falsch gibt es nicht. Wie gesagt, man muss einfach mit den Leuten reden. Aber das, was du gerade schon gesagt hast, dieses Zurückziehen, ich glaube, das ist die einzige Art von Falschmachen, die es gibt, weil also man kann es irgendwie nachvollziehen. Die Leute wissen nicht, wie man mit einem umgehen soll. Die haben selber Berührungsängste, sind vielleicht selber in Trauer, auch wenn es nur der beste Freund war. Und dann vielleicht schämen sich teilweise auch Leute, weil die denken, boah, ich bin so in Trauer, was muss denn gerade die Familie dann auch für eine Trauer erleben? Und trauen sich dann nicht, mit ihrer Trauer zu uns zu kommen, weil die denken, wir haben es halt viel schlimmer. Und dieses Zurückziehen ist eigentlich das Schlimmste, weil als Betroffener macht man sich dann Gedanken, hat man irgendwas falsch gemacht oder teilweise denkt man sich auch, okay, aber du warst doch der beste Freund, wieso bist du nicht da?
Gab es so Momente?
Ja, von den Tennisfreunden von meinem Vater. Da, die haben ja bis heute nicht so wirklich mit einem geredet darüber oder sind bis heute nie so richtig auf einen zugekommen oder sind mal bei einem gewesen. Das war so das, wo man gesagt hat, das war sehr, sehr schade, weil das wirklich mit die engsten Freunde von meinem Vater waren. Und da hat man sich schon gefragt, warum kommen die nicht? Da war man teilweise auch ein bisschen enttäuscht oder halt auch traurig, weil man dachte so, gerade von denen, vielleicht auch, weil man gerne gehört hätte, was an dem Tag passiert wäre.
Die waren ja auf seinen letzten Metern, in seinen letzten Lebensminuten dabei.
Man hat es eher von den Frauen gehört, weil die Frauen sind zu uns gekommen, oder zu meiner Mutter halt. Das waren ja Bekannte von meiner Mutter, die Frauengang, die quasi am Rand steht und zuguckt, während die Männer spielen.
Sozusagen.
Genau, die Spielerfrauen. Und die kamen, aber die Männer nicht so. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten traurig gemacht hat, dass die Leute nicht zu einem hingekommen sind. Die hätten mit uns reden können. Wir hätten denen gesagt, was wir hören wollen oder nicht hören wollen. Ne? Und diese Berührungsängste, das war eigentlich sehr, sehr traurig, dass die Leute nicht auf einen zugekommen sind.
Ich weiß noch, als Hannes damals verstorben ist, da war bei uns zu Hause, das war der erste Bekannte, der erste Freund, der in dem Alter gegangen ist. Vorher ist das noch nie passiert. Und da haben meine Eltern auch wirklich kurz überlegt, was machen wir denn jetzt? Und mein Bruder und ich, noch was jünger, noch was naiver, haben gesagt, ihr fahrt doch einfach zu denen hin. Redet doch einfach mit denen. Es ist so einfach, aber vielleicht doch auch manchmal eine Hemmschwelle. Habt ihr das irgendwie gemerkt, ja, dass den Leuten das nochmal schwer gefallen ist?
Ja, mit Sicherheit. Würde mir ja vielleicht auch in dem Moment schwerfallen. Wie reagierst du darauf? Ne? Kann man ja auch verstehen, weil man ja nicht weiß, wie reagiert derjenige, dem das jetzt gerade zugestoßen ist.
Das haben wir ja auch immer noch. Wenn jetzt bei uns im Bekanntenkreis jemand sterben würde, haben wir ja jetzt nicht also klar, man hat das auch durchgemacht und trotzdem ist jede Erfahrung individuell und wir können jetzt nicht sagen, boah, wir sind jetzt hier die Experten, nur weil wir das auch durchgemacht haben. Man geht trotzdem auch auf denjenigen zu und ist befangen, weil man nicht weiß, was möchte er jetzt, was braucht er jetzt und ist natürlich dann auch vorsichtig und wie du auch eben gesagt hast, dieses mein Beileid ist ganz, ganz komisch. Also ich finde das auch eine Floskel, die sagt man so, aber die sagt man halt einfach nur so. Ne? Das ist dasselbe wie, ja, wie geht's? Und die Antwort will man eigentlich gar nicht hören, so gefühlt.
Das ist auch eine Frage, wie geht's?
Genau.
Und fragt man das jemanden in so einer Situation, in der ihr euch damals befunden habt? Habt ihr mit so einer Frage gerechnet? Wie hättet ihr auf sowas reagiert? Habt ihr vielleicht auf so eine Frage reagieren müssen?
Also die wurden schon gestellt. Und ja, was sagt man? Natürlich geht's einem scheiße, aber man hat dann einfach... Ja, man hat irgendwie so ein bisschen das überspielt. Ne? Man hat dann gesagt, ja, man kämpft sich... Also man antwortet darauf, aber insgeheim denkt man sich, glaube ich, schon, ja, wie soll es einem gehen? Was denkst du denn jetzt? Ne? Also es ist, und auch dieses, mein Beileid, ja, braucht man nicht. Also
aus meiner Sicht denke ich mal, in dem Moment, wo das alles damals passiert ist, glaube ich, hätte man auch auf diese Antwort gar nicht richtig antworten können, weil in dem Moment weißt du gar nicht, wie es dir geht. Dieses wie geht's kommt, glaube ich, auch erst viel später raus, wenn man das alles mal verarbeitet hat, ne, dann weiß man auch erstmal, wie es einem geht. Weil in dem Moment bist du ja irgendwie in so einer Blase und du arbeitest all die Dinge ab und du weißt gar nicht, wie es dir eigentlich geht.
Wir haben ganz lange abgearbeitet. Ja. Also wir haben sehr, sehr lange abgearbeitet und das
wir
Richtige...
Wir arbeiten immer noch die Dinge ab. Die hören ja nicht auf. Das gehört ja zu unserem Leben.
Ich wollte gerade fragen, kann man darüber hinweg sein, wenn dein Mann, mit dem du so viele Jahre, Jahrzehnte verbracht hast, mit dem du dein Lebensabend verbringen wolltest, kann man da wieder in einen Alltag wie vorher zurückkehren?
Das ist ja nicht mehr, ist ja ein anderes Leben, was du hast. Ist ja nicht mehr dein Leben, was du damals hattest. Ne? Ist ja ein anderes Leben. Und das gehört ja auch zu deinem Leben hinzu. Du lebst ja damit im Grunde genommen. Ne? Das begleitet dich jetzt dein Leben lang. Ich meine, viele sagen ja, es geht irgendwann vorbei. Das geht nicht vorbei. Ne? Du lebst damit im Grunde genommen. Es wird ja besser. Ja, besser kann man auch nicht sagen, aber es wird anders eben.
Man akzeptieren ist auch das falsche Wort. Man lernt einfach damit zu leben. Man wird so ein bisschen resistent gegen den Schmerz. Es ist so wie wenn man irgendwie eine chronische Krankheit hat oder so. Irgendwann ist es einfach so, dass man den Schmerz ja nicht mehr so wahrnimmt. Man lebt einfach tagtäglich damit und gewöhnt sich daran. Und bei uns war es so, man sagt ja immer, die ersten Male sind das Schlimmste. Ich muss sagen, die zweiten Male sind das Schlimmere gewesen, weil so das erste Weihnachten, der erste Geburtstag, genau, das war alles
wie eine Blase, ne?
Ja. Man hatte das da noch nicht verarbeitet. Also das erste Jahr war wirklich so ein Abarbeiten und eine Blase und man hat es noch nicht so realisiert. Und ich habe das Gefühl, erst so nach dem ersten Jahr, erst dann fing es wirklich richtig an, dass man damit angefangen hat, das zu verarbeiten, in Anführungsstrichen. Und die zweiten Male, die waren schlimmer. Also das zweite Weihnachten war eine Katastrophe. Das war wirklich richtig, weil dann hat man es erst so richtig, also das erste war so, das war alles so ein bisschen so gespielt. Man hat so getan, als ob man hat so einen auf Friede, Freude, Eierkuchen gemacht und so die Besinnlichkeit irgendwie sich erzwungen und hat alles so ein bisschen gefaked. Und beim zweiten Mal, da kam es wie mit einem Hammer, wirklich. Da hat man das Gefühl gehabt, es erschlägt einen und es war wirklich, wirklich schlimm. Und ich hatte das Gefühl, erst so nach dem zweiten Jahr, so war es bei mir, erst dann habe ich richtig angefangen, es zu verarbeiten. Ich muss auch gestehen, ich habe dann auch eine Therapie gemacht und konnte es mit deren Hilfe wirklich auch dann erst richtig verarbeiten. Also wie gesagt, es begleitet einen immer noch und ich gibt Momente, ich bin oft zur Ausbildung teilweise gefahren, auch jetzt in meiner Prüfungssituation, und ich habe einfach im Auto angefangen zu weinen und habe immer gedacht, Papa, hilf mir und sei bei mir, hör auf Golf zu spielen da oben oder Tennis und bitte sei jetzt mal kurz für die Prüfung da. Aber es ist so, dass man damit jetzt lebt. Also es ist nicht so, dass es einen plötzlich überkommt und du kannst gar nichts mehr, sondern man lebt jetzt damit. Und wenn jetzt jemand anderen das passiert, überrollt mich meine Erfahrung nicht, dass ich dem anderen nicht helfen kann. Also ich kann das so weit zurückstecken, dass ich dem anderen dabei helfen kann und mich auf sein Problem konzentrieren kann. Und nicht, dass mich mein Problem dann wieder einholt und ich damit nicht klarkomme, sondern meins ist jetzt 6 Jahre her, das ist jetzt nun mal so und ich kann dem anderen jetzt helfen.
War das für dich damals ein Angang zu sagen, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe?
Ich hatte das immer schon mal gerne gewollt, aber man hat sich nicht so eingestanden. Wie gesagt, das erste Jahr war so abarbeiten, dann hatte ich ja ein Jahr später mein Abitur. Ich habe mich voll und ganz darauf konzentriert.
Das hat auch funktioniert?
Ja, 2,0 Abschnitt, ich glaube, das war ganz gut. Nein, also man hat halt einfach... Man hat einfach funktioniert. Ich habe mir so gedacht, nein, ich kann jetzt nicht irgendwie dadurch abstürzen, Drogen nehmen, Alkohol nehmen und ich verkacke jetzt nicht mein Abi. Das hat mein Vater nicht gewollt. Und ich weiß noch, mein Vater war immer so stolz auf mich. Der hat immer so gesagt, boah, ich finde es so toll, dein Weg und so. Ich wollte damals immer Architektin werden und ich habe alles dafür gemacht. Und der war so stolz, weil er hat 20.000 Sachen gemacht in seinem Leben und ich war, glaube ich, die Einzige, die so einen felsenfesten Weg hatte. Und das fand er immer so teuer. Und darauf habe ich hingearbeitet. Ich wollte ihn nicht enttäuschen. Und wie gesagt, ein Jahr später das Abi. Dann habe ich direkt einen Monat danach das Studium angefangen. Und ja, dann im Studium, so im Ende des zweiten Semesters, da kam dann richtig die Keule. Da habe ich nämlich dann gemerkt, mein Studium macht mich fertig. Und es ist nicht das, was ich möchte. Und es war so, also quasi mein Studium war der Ausschlag, weil ich habe das so Gefühl gehabt, nein, du musst das jetzt durchziehen. Dein Papa war immer so stolz auf dich. Du hast diesen Weg gegeben. Und was würde dir jetzt denken, wenn du abbrichst? Und das hat mich in so ein richtig tiefes Loch gerissen, weil ich dann mir eingestehen musste, ich finde das schrecklich, was ich hier mache. Ich bin auch nicht gut da drin. Ja, dann musste ich mir eingestehen, dass ich dieses Studium abbrechen musste und musste quasi diesen Weg, auf den mein Vater so stolz war und den der immer bewundert hatte, den musste ich aufgeben. Und dann bin ich in ein richtig tiefes Loch gefallen und ich brauchte sehr lange, um mir das einzugestehen. Ich konnte es mir auch erst als meine Mutter quasi auf mich zu, ich habe mich wirklich gequält. Ich habe mich gequält, ins dritte Semester zu gehen. Ich habe sogar noch da konnte man dann irgendwas wählen und dann habe ich das bin noch dahin gefahren und habe das sogar noch gewählt. Und mit jedem Kilometer, den ich Düsseldorf näher kam, boah, da wurde mir so schlecht und ich konnte da nicht mehr hinfahren. Ja, und irgendwann sprach meine Mutter mich an und meinte so, boah, hör mal, ist das noch, was du machen willst? Und dann habe ich ihr halt gestanden unter Tränen, ich kann das nicht mehr. Ne? Und ich möchte das nicht mehr, ich möchte aufhören. Und das war so der Punkt, wo ich dann mir eingestehen musste, ich bin an einem Punkt angelangt, ich habe jetzt ganz, ganz lange abgearbeitet, fast 1,5 Jahre lang und ich kann nicht mehr abarbeiten. Ich brauche eine Pause für mich, sonst bin ich am Ende dieses Studiums, wenn ich es denn je geschafft hätte, kann man mich erstmal eine Klapse einweisen, ich habe Burnout, ist nichts mehr zu machen mit mir. Und da kam dann alles. Da hat man gedacht, ja, ist doch jetzt schon 1,5 Jahre her, man hat es doch verarbeitet. Was ist das denn? Nach 1,5 Jahren muss man auch sagen, kümmert es auch nur noch den engsten Bekanntenkreis, so den Leute da drumherum kümmert es auch gar nicht mehr, dass da jemand
ist. Ist Alltag geworden,
genau,
oder?
Genau, es ist Alltag geworden. Und die Leute denken sich dann so, ja, warum bist du denn auch traurig? Also es ist ja schon Schnee von vorgestern.
Wo du dir dann aber wahrscheinlich denkst, ey, nein, ich bin zutiefst verletzt, ich bin am Boden, ne?
Und ja, das war so eine Phase für mich, wo ich dann dachte, also mit dem Studium hat es angefangen und dann habe ich gesagt, ich brauche Hilfe, weil ich komme allein nicht mehr raus. Ich war wirklich ich war da in der Depression jetzt im Nachhinein. Ich war wirklich in der Depression, weil ich hatte an nichts mehr Spaß. Ich habe kein Hobby mehr gemacht. Ich wollte nichts mehr machen. Ich wollte eigentlich nur noch auf einer Couch liegen und gar nichts mehr tun. Und es hat mich so eingeholt. Und dann habe ich mir Hilfe geholt oder meine Mutter hat mir jemanden rausgesucht. Man muss sagen, meine Mutter hat selber für sich daran nichts gehalten. Also die wollte sowas selber nie machen. Sie fand sowas Psycho-Scheiße und würde sie selber nie machen. Aber für mich hat sie das alles organisiert und hat mir da jemand rausgesucht und zu ihr bin ich hingegangen. Und es war ganz witzig, es war nicht so eine normale Gesprächstherapie, sondern eine Musik- und Tanz- und Kreativtherapie. Und die war irgendwie, war die Frau, die hat mir so geholfen, die war so toll. Und da konnte ich auch wirklich die ersten Male richtig weinen. Ich glaube, ich habe vorher nie so wirklich geweint. Also ich habe an der Beerdigung geweint, auch wo dieses Lied kam. Da bin ich so in Tränen ausgebrochen. Ich habe natürlich zwischenzeitlich mal mit meiner Familie geweint, aber so richtig für mich habe ich nie geweint. Und ich habe wirklich da in diesem Raum gesessen. Eine wildfremde Frau hat mich umarmt und ich habe einfach geweint. Und habe das dann mit dieser Therapie schon verarbeitet. Und ich muss sagen, ich kann sowas jedem empfehlen, aber es ist natürlich für jeden individuelle Entscheidung, weil manche mögen es nicht, irgendwem Fremden zu erzählen. Ich muss sagen, ich fand es gerade gut, es jemand Fremden zu erzählen, weil derjenige hatte nichts mit uns zu tun. Die kannte meinen Vater nicht, die kannte uns nicht, die war nicht involviert, die war nicht beeinträchtigt, die war nicht selber in Trauer. Ich konnte bei ihr trauern und sie hat das nicht betroffen, weil sie ihn nicht kannte. Sie konnte einfach für mich da sein. Sie war nicht betroffen, weil mein Vater tot war, sondern sie war betroffen um mich.
Es ging also nur um dich in der Therapie. Ne?
Und das habe ich mir da auch wirklich eingestanden. Ich brauchte halt für mich Hilfe. Nicht, dass jemand um meinen Vater traut, der ist jetzt tot. Und ich brauchte einfach, dass mir jemand geholfen hat. Und ich konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht an meine Mutter wenden, weil sie eben betroffen war. Weil sie ja auch getrauert hatte. Und wir wollten uns gegenseitig nicht so zur Last fallen. Ich wollte nicht, dass sie merkt, wie weh mir das alles tut. Oder ich konnte auch viele Sachen mit ihr damals nicht bereden, weil ich einfach gedacht habe, sie ist betroffen und sie trauert ja auch und sie kann sich nicht noch um mich kümmern. Sie muss ja um ihre eigene Trauer fertig werden und ich brauchte einfach jemanden, der mir hilft.
Wie war das für dich, Moni, als du gesehen hast, deine Tochter war monatelang ja quasi für dich so die starke an deiner Seite, die auch Entscheidungen mittreffen wollte und da anscheinend ja so tough im ersten Moment mit umgegangen ist und dann aber doch in so ein Loch fällt. Wie war das für dich in der Situation?
War schrecklich gewesen. Ich meine, ich habe ja gesehen, wie sie gelitten hat und habe versucht, ihr dabei zu helfen. Aber da muss man, das muss man ja auch zulassen. Ne? Und das war ja auch ein Weg gewesen, bis sie selber gesagt hat, ja, du hast recht, ich kann jetzt nicht mehr, lass jetzt die Hilfe zu auch. Ne?
Ich meine, alleine, dass wir heute hier sitzen, dass ihr gesagt habt, hey Mike, du kannst gerne vorbeikommen. Wir reden vor Mikrofonen, vor Leuten, die das hören, denen wir vielleicht was mitgeben können, die was daraus lernen und für sich vielleicht auch im Leben ein bisschen weiter nach vorne blicken können. Das zeigt ja schon, wie viel Kraft ihr eigentlich die letzten Jahre getankt habt, oder?
Es ist auch heute noch so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, Caroline, aber zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich mir immer oder dass ich auch immer Angst habe, dass irgendwas mit meinen Kindern passiert. Ne? Da ist immer so eine unterschwellige Angst, wenn man irgendwie voneinander nichts hört. Also ich muss immer eine Rückmeldung irgendwo auch haben, dass irgendwie alles gut ist, auch so, sozusagen. Ne? Das ist, ja, das ist so eine gewisse Angst, die immer wieder unten drin ist auch. Ne?
Kannst du denn mittlerweile nach vorne blicken oder weil ich meine, ich kenne dich ja auch immer nur als lächelnde Moni, immer freundlich, immer fröhlich, so wie Hannes auch. Bist du innen drin auch so fröhlich? Oder sagst du einfach, also im Prinzip ist mein Leben, ich habe meine Kinder noch, aber meine große Liebe ist nicht mehr da?
Nein, klar.
Die Phase hattest du schon.
Die Phase hatte ich mit Sicherheit gehabt, ne? Kann man auch nicht abstreiten. Aber ich gucke auch nach vorne, weil das Leben geht ja weiter. Das Rad dreht sich weiter, die Welt dreht sich weiter und auch ich drehe mich weiter. Ne? Also ich gucke jeden Tag nach vorne und lebe eben für jeden Tag. Ich plane jetzt nicht mehr riesige Dinge, weil es kommt sowieso anders, als wie man denkt. Ne? Das ist so, dieses Planen, das haben wir eigentlich aufgegeben. Oder ich zumindest, ne? So diese Planung in, was weiß ich, was in ein paar Jahren ist, man plant so stückchenweise, aber da ist immer so eine unterschwellige Angst, es könnte ja was passieren oder so, ne? Aber trotzdem guckt man nach vorne, warum auch nicht, ne? Weil das würde auch ein Hannes nicht zurückholen, ne? Er hätte auch, glaube ich, nicht gewollt, dass wir jetzt hier in Trauer versinken, ne? Klar, muss man auch sagen, hat man auch Tage, wo man denkt, ach, alles scheiße, oder es gibt auch Tage, boah, super, und aber die, ich sag mal, die schönen Tage werden mehr.
Genau, das war ein Prozess über Jahre. Also diese Phase, mein Leben ist vorbei, die hatten wir, glaube ich, alle und Mama vor allen Dingen, weil Papa war nun mal ihr Lebensinhalt in dem Moment. Man hatte sich das Leben ja auch zusammen aufgebaut. Die hatten zusammen, also meine Mutter hatte einen Golfkurs gemacht, damit sie mit ihm in der Rente quasi dann ein Hobby teilen kann, obwohl meine Mutter ja Anti-Golf oder Sport ist, und dann damit die zusammen Golf spielen können. Die hatten sich ja schon ihr also die hatten weit geplant, dass die in der Rente zusammen ein Hobby haben. Und die Phasen, also als Außenstehende, so als Tochter, hatte meine Mutter schon die Phasen, boah, mein Leben ist vorbei. Und die waren, das hat Jahre gedauert. Es sind jetzt 6 Jahre vorbei und es hat wirklich Jahre gedauert, bis der Punkt kam, wo man sagt, nein, ich habe ja immer noch ein Leben, ich habe immer noch eine Zukunft. Und bis meine Mutter sich eingestanden hat, sie plant jetzt eine Zukunft für sich. Dann hat sie angefangen, sich eigene Hobbys zu suchen, hat überlegt, was möchte ich jetzt machen, und hat auch gemerkt, ja, ich muss mir jetzt auch ein Leben aufbauen, auch ohne meine Kinder. Ich muss überlegen, wer bin ich eigentlich alleine? Und das hat sie jetzt so das letzte 1 bis 1,5 Jahre auch wirklich geschafft. Und wie gesagt, es gibt ja immer noch Phasen, wo man sich denkt, boah, alles scheiße. Und wieso passiert mir immer nur Scheiße? Wirklich, das denkt man sich immer. Und dann ist die Glühbirne kaputt und dann regt man sich auf, weil man kann die Glühbirne nicht auswechseln. Und Papa war immer derjenige, der die Glühbirne ausgewechselt hat. Und dann denkt man sich, ja, immer passiert mir eine Kacke, aber ist nur eine Glühbirne kaputt, ne? Und die Phasen sind weniger. Die hat man immer noch. Und ich glaube, die hat auch jeder Mensch, selbst wenn er nicht sowas durchgemacht hat. Man hat ja immer so Momente, wo man denkt, oh, immer, dann ist das passiert und das passiert und das passiert. Und
nein, aber man ist auch stolz auf die Dinge, die man geschafft hat in der Zeit, ne? Weil man die ja vorher selber nicht gemacht hat, ne? So, man wächst ja sozusagen mit seinen Aufgaben im Grunde genommen, ne? Und das ist eigentlich schön, wenn man dann so sieht, boah, das hast du dann schon alles geschafft. Und das hast du alleine geschafft auch, ne?
Ja, du gehst ja auch oft auf Reisen, vor Corona natürlich noch mehr. Du hast dir Katzen zugelegt. Inwiefern hat denn der Verlust von Hannes dein Leben auch dahin verändert, dass du vielleicht ein bisschen ja aktiver geworden bist? Also das, ich mache jetzt einfach mal.
Ja, ja, klar. Ich bin jetzt aktiver geworden, weil ich muss ja mein Leben, ne, vorher hat man das Leben zu zweit gemacht und hat sich so auf seinen Partner verlassen und so. Und jetzt stehst du alleine da und denkst, ja gut, dann packst du es halt an und musst halt die Dinge alleine machen. Klar, das eine oder andere fällt dir schwer, musst du dir auch wieder Hilfe holen, die auch nicht immer so einfach ist, sag ich jetzt mal, ne? Aber ansonsten reise ich gerne, gehe ich ins Theater gerne, gehe in Musicals gerne, ja, und mache meine Dinge, die ich halt gerne mache, ne? Oder versuch sie zu machen.
Gibt es denn noch Momente, die dich zurückwerfen oder die alles wieder hochkochen lassen? Ich erinnere mich jetzt, oder was mir jetzt mal so direkt in den Kopf kommt, vor knapp 2 Monaten ist ja die Karin gestorben. Genau. Eine sehr gute Freundin von uns, eine sehr gute Freundin, Bekannte auch von euch, auch mit Mitte 50, ähnlich wie Hannes. Ich hatte ein Foto gesehen, was du bei WhatsApp hochgeladen hattest, wo Hannes ihr bei ihrer Hochzeit gratuliert hatte mit der typischen Mickey Maus, die sie ja geliebt hat. Wirft dich sowas noch zurück?
Ja, doch, das hat mich sehr getroffen. Also weil einfach, weil es eben auch mein Alter oder unser Alter war und eben, weil es auch in einer näheren Umgebung halt gewesen ist. Und da denkt man, dann denkt man halt auch wieder drüber nach, wie schnell es alles vorbei sein kann, ne? Und da denkt man einfach auch, man muss das Leben so genießen, wie es halt jetzt im Moment kommt, ne? Und alles mitnehmen, was schön ist.
Es gibt ja den einen oder anderen, du musst die Frage nicht beantworten, aber das ist das, was viele mal sagen, na gut, okay, jetzt hat sie ihren Mann verloren, die wird schon irgendwann einen neuen finden. Kannst du das zulassen? Hast du Lust darauf?
Ich genieße das, was ich jetzt im Moment habe. Dass ich tun und lassen kann, was ich möchte, ohne dass ich irgendjemand Rechenschaft schuldig bin. Außer meiner Tochter vor allen Dingen und den Katzen. Aber wenn jetzt morgen hier einer vorbeikommen würde und es würde Peng machen, dann wäre es okay. Und wenn es nicht passiert, dann ist es so. Aber ich würde jetzt nicht auf die Suche gehen nach irgendjemand. Also ich bin zufrieden, so wie es ist. Ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt jemanden wieder in mein Leben haben. Klar bin ich auch alleine, aber ich kann auch gut mit dem Alleinsein umgehen, sagen wir mal so.
Das sieht man ja, du bist ja auch schön immer auf Reisen, die Fotos sind ja immer herrlich, wo du unterwegs bist. Wie ist das für dich, Caro, wenn du deine Mama, du hast sie ja quasi, du erlebst sie ja hautnah die letzten Jahrzehnte, seitdem du auf der Welt bist. Du hast sie ja einmal so am Boden erlebt und jetzt auch wieder aufblühen. Natürlich gibt es mal diese Rückschläge, aber wie ist das für dich auch so, diese Entwicklung der letzten Jahre zu sehen? Weil ich glaube, in dem Moment, wo dein Papa ja verstorben ist, da hast du ja gar nicht den Weitblick. Da denkst du ja in dem Moment, was es vorhin auch schon gesagt, kann man überhaupt nochmal glücklich werden? Kann man nochmal positiv denken? Und es gelingt euch ja, wenn ich das jetzt mal so aus meiner Ferne so betrachten darf, doch hin und wieder doch schon ganz gut, positiv durchs Leben zu gehen. Macht dich das glücklich, das auch so bei deiner Mama zu sehen?
Also es macht mich sehr glücklich, vor allen Dingen, weil ich ja so ein Verantwortungsgefühl entwickelt hatte. Also mein Bruder war schon ausgezogen und ich war quasi jetzt alleine mit meiner Mutter danach. Und ich hatte so das Gefühl plötzlich, ich muss jetzt für sie da sein, ich muss jetzt ihr Fels in der Brandung sein. Ich hatte wirklich mir das auch so zur Aufgabe gemacht und dachte so, boah, ich weiß nicht, ich muss jetzt irgendwas ersetzen, was ich natürlich nicht ersetzen konnte. Und ich hatte am Anfang ein sehr ungesundes Gluckenverhalten entwickelt. Wirklich, dass ich konnte teilweise wenn meine Mutter auf Klo gegangen ist nach oben, ich habe auf die Uhr geguckt und die Zeit gestoppt, wie lange sie weg ist, weil ich so eine Panik davor hatte. Und ich habe wirklich gedacht, ja, wenn ich dann den Notarzt anrufen muss, dann kann ich dem sagen, wie lange sie jetzt ohne Sauerstoff ist. Also so wirklich so ganz irrationale Ängste natürlich, die mittlerweile besser sind, aber die immer noch da sind. Wenn meine Mutter zum Beispiel dann mit dem Fahrrad weg ist und ihr Handy nicht mitgenommen hat und dann trifft sie unterwegs irgendjemand und quatscht mit dem.
Man hat Angst umeinander auch, ne? Das meinte ich auch eben. Wir haben gegenseitig dieses, wie soll ich das nennen, dieses Angstgefühl entwickelt, dass dem anderen was passieren könnte auch. Ne? Und das muss man auch einfach lernen abzustellen. Und das ist schwierig auch, ne? Dass man da so, sag mal, diese Gratwandlung bekommt und sagt, komm, du hast ja auch dein eigenes Leben und ich habe mein eigenes Leben und jeder muss ja auch mal sein eigenes Leben. Und darum war das jetzt auch wichtig, dass sie auch ausgezogen ist, damit auch jeder mal wieder so den Abstand voneinander bekommt.
Genau, also auch, diese, ne? Dieses Verhalten hat sich einfach, also man hat es, musste es am Anfang sehr angestrengt unterdrücken, weil ich habe auch irgendwann gemerkt, das ist ja nicht normal, besonders es ist meine Mutter, ich muss ja jetzt nicht ihre Mutter quasi sein. Und das brauchte wirklich Zeit, bis sich das geregelt hat. Und zu Anfang haben wir sehr, sehr unser Leben aufeinander abgestimmt. In der ersten Phase haben wir wirklich alles nur noch zusammen gemacht und wirklich, da hat man es sehr aufeinander gestimmt und irgendwann kam der Punkt, ich glaube, das war auch so zu dem Punkt, wo ich mir auch Hilfe geholt habe, wo ich gemerkt habe, ich brauche auch ein bisschen so eine Trennung und wir müssen wieder lernen, auch wenn ich weiterhin hier wohne, unser eigenes Leben zu finden. Das habe ich dann auch in der Therapie sehr viel besprochen und verarbeitet und dann auch zu Hause hier kommuniziert, dass wir, glaube ich, uns ein bisschen trennen müssen, dass wir nicht mehr jede Aktivität zusammen machen, sondern Mama muss anfangen, ihr Leben zu leben und ich muss anfangen, ich bin ja auch dann, ne, ich muss jetzt überlegen, was will ich machen. Ich stand plötzlich vor gar nichts, hatte kein Studium mehr, nichts und wollte auch wissen, was will ich jetzt. Und es war so eine Findungsphase. Ja, und da hat man sich so ein bisschen separiert, obwohl man natürlich trotzdem da noch zusammen gewohnt hat und immer noch ein enges Verhältnis hatte und viel gemacht hat. Und es wurde dann besser. Je mehr ich gemerkt habe, meiner Mutter geht es besser, um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, desto mehr konnte ich dieses Verhalten auch ein bisschen unterdrücken oder ich konnte es abstellen. Und je mehr ich sehe, meiner Mutter geht es besser, desto mehr bin ich auch beruhigter und kann für mich besser leben. Ich hab immer so einen Blick zu ihr und habe immer so, sobald es ihr schlecht geht, bin ich da. Ne? Und, aber wenn es ihr gut geht, dann kann ich auch mich auf mich konzentrieren. Und ja, meine Mutter hat sich dann, wie gesagt, immer mehr ihr Leben aufgebaut und dann konnte ich auch endlich weitermachen. Und ja, dann haben wir auch irgendwann jetzt vor einem Jahr beschlossen, ist vielleicht mal auch besser, ich ziehe mal aus, damit man einfach so auch ein bisschen räumlichen Abstand hat, weil natürlich so viel Nähe ist auch nicht alles nur immer super, weil man hat sich sehr oft in die Haare gekriegt, sehr, sehr oft, obwohl man hat so eng zusammengelebt und man hatte so eine Angst umeinander und trotzdem ist man ganz oft richtig hart aneinander geraten, streitmäßig. Ja, und ich bin sehr froh, dass es meiner Mutter jetzt so gut geht, dass, ne, dass sie jetzt so ihre eigenen Hobbys, ihr eigenes Leben hat und ich wirklich dann auch weiß, ich kann beruhigt sein und kann sie auch alleine lassen und man muss nicht Angst haben, ich komme nach Hause und es ist irgendwas. Ne? Und zu Anfang hätte ich mir gewünscht, dass sie jemanden Neuen kennenlernt, muss ich sagen, weil ich hatte dann so das Gefühl, ich könnte diese Verantwortung, die ich mir selber aufgehalten habe, ich könnte die abgeben. Ich wollte sie gerne auch abgeben. Ich hatte so das Gefühl, boah, die muss mir irgendjemand nehmen. Ne? Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr die ganze Zeit den Babysitter für meine Mutter spielen und hätte mir gewünscht, es ist einfach jemand da, dem ich das geben kann. Hier, kümmer du dich um die, ich kann das nicht mehr. Jetzt wünsche ich mir, dass meine Mutter jemanden findet, mit dem sie einfach so glücklich ist. Ne?
Und das wäre für dich auch okay?
Also, solange derjenige nicht denkt, er muss jetzt da nach 25-Jährigen ihren Vater ersetzen. Mein Bruder hat es auch versucht. Da habe ich ihm ganz schnell gesagt, hör mal, also ich hatte einen Vater, der ist jetzt nicht mehr da. Es muss mir niemand den Vater ersetzen. Ich war keine 7, als es passiert war. Ich war 19 und hatte eine Vaterfigur. Und die wird er auch immer sein. Und da muss mir keiner den ersetzen. Man kann irgendwie eine andere Beziehung aufbauen. Und ich hätte kein Problem, wenn meine Mutter jemanden findet.
Beide hätten kein Problem damit, wenn da jetzt jemand Neues käme. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat. Wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn nichts passiert, sage ich immer für mich, ich habe schöne 30 Jahre gehabt und die kann mir keiner nehmen. Ne?
Also ich wäre froh einfach darum, dass ich weiß, meine Mutter wäre nicht alleine. Also die Vorstellung finde ich ganz schlimm, dass meine Mutter hier in diesem Haus alleine ist. Das finde ich einfach schlimm. Ich möchte einfach, dass meine Mutter jemand hat, dass da jemand ist.
Ich bin fest davon überzeugt, das werden jetzt viele, viele Leute hören, die in ähnlichen Situationen wie ihr gesteckt haben oder eben Angst davor haben, irgendwann in so eine Situation drin zu stecken. Was könnt ihr denen mit auf den Weg geben? Weil ihr habt diese schwierige Zeit ja auch durchgemacht und habt es ja quasi angenommen als Teil eures Lebens. Was könnt ihr denen mit auf den Weg geben? Weil ich meine, ihr sitzt ja auch noch hier. Ihr lebt ja noch.
Ich glaube einfach, dass, ja, es hört sich banal an, aber das Leben geht weiter. Und es
bringt nichts, sich in der Ecke zu schmeißen. Ne? Man muss weiterleben für seine Kinder, für sich selber vor allen Dingen.
Man kann sein eigenes Glück auch nicht von dem einer anderen Person abhängig machen. Also es war mein Vater und natürlich macht es mich traurig. Er war nicht bei meinem Abi-Abschluss dabei, er war jetzt nicht bei meinem Ausbildungsabschluss dabei. Er wird nicht bei meiner Hochzeit dabei sein, wenn ich heiraten sollte. Und
er braucht seine Enkelkinder nicht.
Aber genau, und trotzdem geht das Leben weiter.
Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder muss sein Leben selber in die Hand nehmen. Sonst es kommt keiner von außen und sagt, boah, ich nehme dich jetzt an der Hand und lebe mit dir dein Leben weiter. Du musst das selber machen. Und wenn du das nicht selber machst, dann hast du verloren.
Ja, und man lebt ja für sich. Man lebt nicht für andere, man lebt für sich. Und man muss ja ganz klar sagen, der Moment, es ist passiert, es ist das Schlimmste der Welt. Und du denkst dir, die Welt müsste stehen bleiben. Aber das tut sie nicht, weil es sterben so viele Menschen tagtäglich auf der Welt. Da kann die Welt nicht jedes Mal innehalten und stehen bleiben. Und die Welt dreht sich einfach weiter. Und entweder du stehst daneben und guckst zu, wie die sich weiterdreht und die Leute leben ihr Leben und du
lebst weiter mit dem, oder du drehst dich weiter mit der Welt. Ich meine, man muss gucken, dass man was für sich macht, ne? Dass man einfach, wie gesagt, viel Kontakte hat, sein Umfeld pflegt, Familie pflegt. Ne? Ich meine, das ist ja auch schon eine große Stütze im Grunde genommen, ne? Dass man so dieser Kreis um sich eben auch hat. Ne?
Ja, man muss das einfach machen, was einem gut tut. Genau. Sei es Freunde, sei es irgendein Hobby, sei es. Also man muss einfach das tun, was einem gut tut.
Oder auch einfach weinen, wenn es dir danach ist. Weinen, schreien oder sonst was einfach auch rauslassen.
Und vielleicht auch ein bisschen auf die Außenwelt scheißen. Also mal doof gesagt, man nicht darüber nachdenken, was ja einfach viele machen, was denken die Leute von dir oder du musst irgendwas spielen, du musst irgendwas repräsentieren, du musst irgendwie stark sein für jemanden. Nein, du musst
dein Leben. Wenn es dir heute schlecht geht, dann geht es dir schlecht und wenn es dir morgen gut geht, dann geht es dir gut.
Ihr zwei, ich danke euch wirklich vielmals für diese sehr, sehr intimen Einblicke. Ich bin felsenfest davon überzeugt, mit eurer Geschichte, mit eurer Herangehensweise, dass ihr vielen, vielen Menschen dadurch Kraft gebt und bleibt so, wie ihr seid. Und ich danke euch viel, vielmals für den sehr emotionalen und intimen Einblick.
Mein Vater hätte das cool gefunden, sowas.
Dann gehen Grüße nach oben zu Hannes.